Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, 2 Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen. Es scheint sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist.
40 Jahre ist das jetzt her, als plötzlich alle über Tschernobyl gesprochen haben und über Radioaktivität am 26. April 1986. Da wurde Block 4 zerstört, des damals sowjetischen Kernkraftwerks Tschernobyl. Radioaktive Stoffe wurden nach ganz Europa und in die Sowjetunion verteilt mit Wind und Regen. Hat damals der ganzen Welt vor Augen geführt, wie gefährlich Atomenergie sein kann. Vielleicht hätten wir ohne Tschernobyl bis heute Atomkraft in Deutschland und vielleicht sogar noch viele Kernkraftwerke mehr. Der Technik- und Umwelthistoriker Frank Uykötter von der Ruhr-Universität Bochum sagt, nee, die Auswirkungen von Tschernobyl auf das Image von Atomkraft, das war gar nicht so groß. Er hat einige Mythen rund um Tschernobyl ausfindig gemacht und die schauen wir uns jetzt aus heutiger Perspektive an. Guten Morgen, Herr Uykötter.
Guten Morgen, Herr Uykötter. Guten Morgen.
Für viele gilt Tschernobyl ja als Wendepunkt der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland, aber Sie sagen, dass das gar nicht so stimmt, dass Tschernobyl gar nicht so einen großen Beitrag dazu geleistet hat. Aber war es nicht so, dass uns Tschernobyl damals so dramatisch vor Augen geführt hat, wie gefährlich Atomkraftwerke sind?
Ja, vielen Dank, vor allem morgen hier so den Besserwisser des Historikers raushängen zu lassen. Der Schock war natürlich extrem in den ersten Wochen. Es gab niemanden in den Wochen nach Tschernobyl, der darüber keine Meinung war. Die meisten waren besorgt. Aber das Ganze traf ja eine Gesellschaft, die auf Debatten über Atomenergie bestens vorbereitet war. Jedenfalls eine bundesdeutsche Gesellschaft, hat man gerade auch bei der Tagesschau gehört. Man musste eben gar nicht erklären, was ein GAU ist. Das wusste man nach gut einem Jahrzehnt kontroverser Diskussion. Und die Katastrophe in der Ukraine wurde dann eben entsprechend verortet. Immer mit Blick darauf, was man schon dachte. Und es hat natürlich viele Menschen auch kritischer gemacht, alarmierter. Denn das darf man nicht vergessen beim Reden über Tschernobyl. Das war die Katastrophe, über die Atomwirtschaft ein Jahrzehnt lang gesagt hatte, theoretisch möglich, praktisch zu vernachlässigen. Für die Atomwirtschaft war Tschernobyl die Katastrophe, die nicht passieren durfte.
Sie sagen auch, dass oft so das Bild verbreitet wird, dass Atomkraft eigentlich ein Erfolg gewesen ist und dass nur die Angst der Menschen dafür gesorgt hat, dass man sich in Deutschland dann abgewendet hat und dass das aber gar nicht so stimmt. Ne?
Nein, man muss gerade im Anblick der Katastrophe, da gibt es ja immer die Hoffnung nach so einer Megakatastrophe, daraus muss man ja lernen. Es gibt parallel auch noch eine Wirtschaftsgeschichte und die ist auch auf ihre ganz eigene Weise katastrophal, dass sich in den 70er, 80er Jahren, wo die meisten Atomkraftwerke gebaut wurden, herausgestellt hat, dass es alles viel teurer, viel komplizierter, viel störanfälliger, viel schlechter zu planen, als man dachte. Und deshalb geht auch in der Stromwirtschaft, wo ja keine grundsätzliche Skepsis ist, jedenfalls bei den Konzernen, die Atomkraftwerke bauen, beginnt ein Nachdenken darüber, ob sich das wirklich lohnt. Man darf nicht vergessen, die letzten bundesdeutschen Kernkraftwerke, die wurden 1982 bestellt. Das ist 4 Jahre vor Tschernobyl. Da sieht man eine Ernüchterung, die übrigens gar keine bundesdeutsche Eigenart ist, sondern das sieht man in allen westlichen Ländern, wo man marktwirtschaftliche Strukturen hat einigermaßen und eine offene Gesellschaft, wo Staaten nicht einfach subventionieren können. Da nimmt schon in den 70er Jahren das Bautempo ab und in den 80er Jahren dört es dann eigentlich aus. Das ist die Wirtschaftsgeschichte der Atomenergie, auch ziemlich ernüchternd. Und letztlich ist es eine Verquickung von beidem, die dazu geführt hat, dass es dann langfristig einen Atomausstieg in der Bundesrepublik gab.
Und Sie sagen auch, die Menschen, die damals den Schaden eingedämmt haben, die viele Orte gereinigt haben von Radioaktivität und befreit haben, die Liquidatoren, wie sie damals genannt wurden, die wurden nicht wie Helden gefeiert. So heißt es ja oft. Wie wurde mit diesen Menschen umgegangen?
Auf eine sehr schäbige Art und Weise. Die wurden kommandiert. Wir reden ja von der späten Sowjetunion, wo man mal ganz locker Menschen abkommandieren konnte, Hunderttausende um dort die Aufräumarbeiten am Reaktor zu machen. Übrigens Aufräumarbeiten, die dazu geführt haben, dass die Katastrophe nicht noch größer wurde, als sie ohnehin war, die da ohne oder mit rudimentärer Schutzkleidung sich in Gefahr gebracht haben und dann weggeschickt wurden, nicht mal registriert wurden, geschweige denn, dass man geschaut hätte, wie es denen danach geht. Das sind die Menschen, die Liquidatoren, die wirklich die Vergesser der Katastrophe sind. Auch wichtig, weil ja nach der Katastrophe in der Bundesrepublik darüber diskutiert wurde, Stichwort Ulrich Beck-Risikogesellschaft, geschafft, dass da man gemerkt hat, wie alle Menschen gleich der Gefahr ausgesetzt waren. Das war immer ein sehr bundesdeutscher Mythos, denn es gab tatsächlich Menschen, die sehr viel schwerer unter der Strahlung gelitten haben als andere.
Würden Sie sagen, das trifft auch auf Deutschland zu, dass es da Unterschiede gab, wie Menschen davon betroffen waren?
Ja, das war der Zufall des Wetters, ne, dass im Bayerischen Wald zum Beispiel mehr Regen niedergab. Da werden bis heute die Wildschweine geprüft, wie es mit der Radioaktivität aussah. Da gab es Unterschiede, aber natürlich die Unterschiede in der unmittelbaren Nachbarschaft, 10, 20, 30 Kilometer, auch da übrigens abhängig davon, wo es zufällig an dem Tag regnete. Das ist so ein bisschen so ein, ja, makaber könnte man formulieren, Roulette-Spiel, das da gemacht wurde. Und da gibt es Unterschiede, aber die Sowjetunion hatte auch bei anderen Menschen weder die Mittel noch die Ambitionen, da genau hinzuschauen.
Also auch das vielleicht ein Mythos, dass eben so eine große Katastrophe natürlich nicht alle gleich trifft. Und wir werden gleich nochmal weiter drüber sprechen, wie die Gesellschaft dann damit umgegangen ist und wie unterschiedlich auch in Deutschland vielleicht damit umgegangen worden ist, in Ost- und in Westdeutschland. Und auch, wie erstrebenswert und sicher Atomkraft heute ist, besprechen wir gleich weiter mit dem Technik- und Umwelthistoriker Frank Ükötter hier auf Radio 3. After Dark, so heißt dieser Song hier von Elliot Sumner auf Radio 3. Wir schauen aus heutiger Perspektive zurück auf das Atomunglück von Tschernobyl vor 40 Jahren, am 26. April 86. Da kam es da zur Reaktorkatastrophe und der Technik- und Umwelthistoriker Frank Ükötter sagt, das war ein Einschnitt damals, ja, aber Atomkraft war auch schon vor Tschernobyl nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, über einige Tschernobyl-Annahmen, die man sich vielleicht ein bisschen genauer anschauen muss. Schauen wir uns jetzt die Auswirkungen für die Gesellschaft an, bis heute, Herr Ükötter. Was würden Sie denn sagen? Der Atomausstieg war also gar nicht so stark von Tschernobyl beeinflusst, aber was waren dann die hauptsächlichen Auswirkungen von Tschernobyl auf Deutschland?
Ich glaube, das Entscheidende war tatsächlich das ökonomische Debakel, dass das sich einfach für die Stromwirtschaft nicht lohnte und auch das Interesse gerade der Energiewirtschaft an langfristiger Planungssicherheit. Das muss man immer denken, dass gerade beim Energiesektor die Kapitalintensität sehr hoch ist, die Flexibilität von Investitionen sehr gering. Da gab es weitsichtige Manager, die einfach sagten, wir brauchen da mal Klarheit darüber, und denen war klar mit Atomkraft wegen der Ökonomie, aber natürlich auch wegen der Stimmung. Man muss sich, glaube ich, Tschernobyl als so einen großen Katalysator der gesellschaftlichen Debatte vorstellen, der vieles, was man vorher mal diskutiert hatte, ja, technisch könnte man sagen, wie so ein Überhitzer dazu geführt hat, dass viele Diskussionen einfach nochmal intensiver, schriller, entschlossener geführt wurden als vorher.
Es gab damals ja noch ein geteiltes Deutschland, es gab die BRD und es gab die DDR. Wie unterschiedlich ist man da umgegangen damit?
Ach, vielen Dank, dass Sie darauf hinweisen, weil das ist etwas, was vielen Bundesbürgern, also Bundesbürger West jetzt gemeint, überhaupt nicht bewusst ist, ne? Dass diese gesamte nukleare Kontroverse, die wir bis Fukushima geführt haben, wirklich so eine altbundesdeutsche Debatte ist, die reinlappt in das wiedervereinigte Deutschland. In der DDR sieht die Erfahrung ja völlig anders aus. Selbst nach Tschernobyl ist da die Beunruhigung, naja, doch einigermaßen überschaubar, weil das zentrale Problem im Bereich Energie in der DDR einfach die Braunkohle ist. In der Landschaft, auch in der Luft der Großstädte, wer in den 80er Jahren mal in der Winternacht einen tiefen Atemzug in der ostdeutschen Stadt genommen hat, der weiß, wovon ich rede. Das war so das, was die Einstellungen prägte. Da war Atomkraft gewissermaßen die einzige Alternative. Dann werden 1990 in der Verlauf der Wende die Atomkraftwerke in der DDR abgestellt, weil es niemanden gibt, der sie übernehmen möchte. Und seitdem ist diese ganze Kontroverse eine, die an den ostdeutschen Erfahrungswelt einfach vorbeiläuft. Und da sind wir quasi in Erinnerung, in der Diskussion immer noch ein geteiltes Land.
Jetzt erleben wir einen Atomausstieg in Gesamtdeutschland, vor allem nach der Fukushima-Katastrophe, die es dann gegeben hat, 2011, glaube ich, war das. Und trotzdem gibt es jetzt aber in Deutschland auch wieder mehr Menschen, die sagen, wir brauchen Atomkraft für günstigeren, sicheren, unabhängigen Strom. Können Sie diesen Wunsch nachvollziehen?
Schwierig. Also die Diskussion ist eigentlich sehr plötzlich begonnen mit dem Krieg, mit dem Angriff auf die Ukraine. Bis dahin sah eigentlich alles aus, wenn das ein ganz stiller Abschied würde. Für mich hat das viel auch so eine, ja, rückwärtsgewandte Diskussion. Man erlebt das oft in Situationen, wenn alles unsicher ist, dass man sich an Gewissheiten klammert. Nach 40 Jahren kontroverse Debatte hat eigentlich jeder, jedenfalls jeder, der über 20 ist, eine Meinung über Atomkraft. Darauf kommt zurückgreifen in so einer Krise, das hat oft etwas, was man in der Situation hat, dass man so auf die bekannten, die vertrauten Diskussionen zurückgreift. Aber mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft sollte man natürlich anders diskutieren.
Und Sie sagen auch, dass Atomkraftwerke unwirtschaftlich seien. Das haben Sie ja auch vorhin gesagt, dass das auch schon von Anfang an sozusagen zugetroffen hat. Gleichzeitig erleben wir ja in anderen Ländern rund um Deutschland, in Frankreich oder Großbritannien, da werden weiter Atomkraftwerke geplant. Es gibt viele, die da weiter betrieben werden. Würden diese Länder das tatsächlich tun, wenn es denn so unwirtschaftlich wäre mit den Atomkraftwerken?
Also wenn man ein Atomkraftwerk einmal gebaut hat, ist die, also das ist ökonomisch ist das große, der große Faktor die Kapitalinvestition. Das heißt, wenn man ein Atomkraftwerk erstmal hat und weiterlaufen lässt, das ist übrigens das Sicherheitsproblem, das wir gerade diskutieren müssen. Wie lange kann man eigentlich Atomkraftwerke laufen lassen? Das ist so eine Art Realexperiment, das da gerade läuft. Aber bei der Frage nach der Zukunft der Energie ist die große Frage, bauen wir wieder im großen Stil? Bislang ist da kein europäisches Land bereit, auch nur annähernd in dem Umfang zu investieren, den man bräuchte. Selbst in Frankreich, die Dinge, die da geplant werden, sind weit hinter dem zurück, was man bräuchte, um einfach nur die aktuelle Kapazität zu ersetzen. Also auch in Frankreich spricht alles dafür, dass wir zur Jahrhundertmitte weitaus weniger Atomstrom haben werden als heute.
Das sagt der Technik- und Umwelthistoriker Frank Ükötter von der Ruhr-Universität Bochum über die Auswirkungen von Tschernobyl auf die Gesellschaft und die Energieversorgung in Deutschland. Und Sie können mehr über die Arbeit von Frank Ükötter lesen, zum Beispiel auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung. Da sind auch all seine Thesen zu den Mythen rund um Tschernobyl nochmal aufgelistet. Herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3, Herr Ükötter.
Gerne.
Und wenn Sie da noch ein paar mehr Perspektiven zu diesem Thema hören wollen, ist ja ein großes Thema. Gestern hatten wir hier auf Radio 3 wieder unser Klimagespräch und diesmal mit der Frage, welche Folgen hätte eine Rückkehr zur Atomenergie für den Klimaschutz? Finden Sie zum Nachhören auf unserer Seite radio3.de.